Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind nun mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext heute Morgen, der für den heutigen Buß- und Bettag vorgeschlagen ist, der stammt aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung. Dieses Buch lässt ja kaum jemanden kalt und diejenigen, die sich an der laufenden Bibellese beteiligen, die haben sich gerade in den letzten Wochen damit länger beschäftigt. Die einen sind entsetzt von der Fremdheit der Bilder und die anderen, die sind geradezu magisch angezogen von der Bilderwelt und sind kräftig dabei zu rätseln, was das für unsere Gegenwart bedeutet. Gleichgültig bleibt kaum jemand, der die Offenbarung liest. Dieses Buch fängt mit folgenden Sätzen an. Ich lese aus der Guten Nachricht. In diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat. Johannes ist Zeuge für das, was Gott angekündigt und Jesus Christus ihm in Visionen gezeigt hat. Freuen dürfen sich alle, die die prophetischen Worte in diesem Buch hören und beherzigen. Und dann ein paar Verse weiter, da stellt dieser genannte Johannes sich vor und sagt: Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis. Das war die Situation, in der die Christen und die Gemeinden damals standen. Ich teile mit euch die Bedrängnis und die Hoffnung auf Gottes neue Welt und die Standhaftigkeit, die Jesus uns schenkt. Ich wurde auf die Insel Patmos verbannt, weil ich die Botschaft Gottes verkündigt habe. Aber am Tag des Herrn, also an einem Sonntag, nahm der Geist Gottes von mir Besitz, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, die wie eine Posaune klang. Und sie sagte: Schreib das, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich denke, lauter unbekannte Namen, kleine Ortschaften in der heutigen Türkei. Teilweise ist davon nur noch ein Schutthaufen übrig. Auch der Name Sardes sagt einem nichts. Allenfalls kennen wir den König, der damals in der Region herrschte und dessen Hauptstadt Sardes war. Dieser König nämlich hieß Krösus und war steinreich und pflegte damit zu prahlen. Das kommt sogar heutzutage noch manchmal vor, wenn jemand auf einmal ganz viel Geld auf den Tisch legen soll, dann sagt er wohl mal: Hallo, bin ich Krösus? In Sardes gab es eine kleine Gemeinde von Christen. Es waren bestimmt nicht mehr, als heute Morgen hier sind. Und an diese Gemeinde, und das ist nun unser Predigttext, den wir hören wollen, ergeht folgende Nachricht aus dem dritten Kapitel, die Verse 1 bis 6. Lasst uns dazu aufstehen. Diese Botschaft kommt von dem, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in der Hand hält. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass man euch für eine lebendige Gemeinde hält, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Werdet wach und stärkt das, was noch Leben hat, bevor es abstirbt. Ich habe euch geprüft und gefunden, dass euer Tun von den Augen meines Gottes nicht bestehen kann. Denkt an die gute Nachricht, die ihr gehört habt. Erinnert euch, wie eifrig ihr sie aufgenommen habt. Bleibt treu und lebt wieder wie damals. Wenn ihr nicht wach seid, werde ich euch wie ein Dieb überraschen und ihr werdet nicht wissen, in welcher Stunde ich komme. Aber einige von euch in Sardes haben sich nicht beschmutzt. Sie sind es wert, weiße Kleider zu tragen und immer bei mir zu sein. Ich will ihre Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Vor meinem Vater und seinen Engeln werde ich offen bekennen, dass sie zu mir gehören. Wer hören kann, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Als ich noch Superintendent war, habe ich regelmäßig die Gemeinden des Kirchenkreises visitiert. Von alters her war die Visitation ein großer Akt. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie manche Kirchenvorsteher sagten: Wir sind doch blöd, wenn es vorbei ist. Viele waren der Meinung, wenn die Gemeinde visitiert wird, dann wird sie auf Herz und Nieren geprüft. Ich weiß noch, wie am Ende der Visitation ein Kirchenvorsteher zu mir sagte: Und, Herr, wie bestaunt? Und da war auch eine ganze große Menge Angst und Sorge dabei. Wer weiß, ob wir die Prüfung bestehen. Viele hatten Angst geradezu vor einer Generalabrechnung. Und alle haben sich darum umso mehr angestrengt und ihr Bestes gegeben, nur um einen guten Eindruck zu machen. Auf einmal waren 3 Chöre im Visitationsgottesdienst. Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Damit ihr bloß nicht denkt, hier ist nichts los. Das war aber manchmal auch mehr Schein als Sein. Dass es Scheintote gibt, ist ja bekannt. Aber manchmal hatte man da den Eindruck, es gibt auch wohl Scheinlebendige. Wir haben das dann nach und nach geändert. Und haben gesagt, es geht um Schatzsuche, nicht um Fehlersuche. Und dann haben wir geschaut und gesucht, welche Schätze sind in eurer Gemeinde zu heben? Wie wirkt Gott in dieser Gemeinde? Wo sind die Spuren seines Segens? Und nach haben die Ehrenamtlichen aufgeatmet. Der Druck war weg und wohlwissend, es ist auch bei uns nicht alles Gold, was glänzt. Und wir haben unseren Auftrag noch lange nicht erfüllt. Denn Gott will ja, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich muss dabei an die Einführung, viele von euch werden dabei gewesen sein, von Christoph Kosti erinnern. Da hat mein Nachfolger auch so eine Aktion gemacht und hat versucht, den Namen Ferel, wisst ihr das noch, mit diesen Buchstaben, nachzubuchstabieren und hat überlegt, welche Begriffe passen denn zu dieser Gemeinde. Freude, innovativ, entschieden, lebendig. Das klingt gut. Aber das Schreiben, das die Gemeinde zu Sardes bekommen hat, wir haben es gerade gehört, das klingt doch ganz anders. Das ist aber, wenn man so will, ein gepfefferter Visitationsbericht. Und da sehe ich auch nichts von Schatzsuche, nur Fehlersuche. Offenbar war es so, dass diese Gemeinde in der Gegend einen guten Ruf hatte. Die Leute sagten: Ja, Sardes, das ist eine lebendige Gemeinde. Vielleicht sagt man das auch manchmal von Ferel. Aber das Urteil, das Christus dann über diese Gemeinde fällt, fällt ganz anders aus. Er geht hart mit der Gemeinde ins Gericht. keine Schönfärberei, keine Besänftigung, sondern eine knallharte Diagnose. Warum? Nicht um sie abzuurteilen, sondern um sie wachzurütteln und zu neuem Leben zu erwecken. Ja, vielleicht ist das von Zeit zu Zeit auch nötig. Und wir Menschen brauchen das. Ein Arzt, der zu seinen Patienten immer nur sagt, machen Sie sich keine Sorge, ist alles gut bei Ihnen, das wird schon alles seinen guten Gang nehmen. Und dabei weiß er genau, dass dieser Patient todkrank ist. Der erfüllt doch nicht seine Pflicht. Da gibt es doch auch eine Situation, wo er sagen müsste und dem Patienten ins Gewissen reden müsste und sagen, wenn Sie nicht bald Ihren Lebensstil ändern und wenn Sie jetzt nicht anfangen, Sport zu machen, dann ist es nicht mehr lange mit Ihnen. Inzwischen, wir hören viel davon, ist ja in der breiten Öffentlichkeit angekommen, dass wir eine Klimakrise haben. Dass es eine Schande und eine Sünde ist, wenn wir immer so weitermachen wie bisher. Darüber wird eigentlich schon seit Jahren, ja seit Jahrzehnten geredet. Aber es ist nicht viel passiert. Dass diese Botschaft jetzt angekommen ist, dazu hat ein kleines, unscheinbares Mädchen von 16 Jahren beigetragen, die sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hingestellt hat. Und Davos, da ist etwa so viel Geld, wie der König Krösus auch hatte. Und sie hat sich hingestellt und gesagt, I want you to panic. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr handelt, als würde euer Haus brennen. Denn es brennt. So ihre Worte. Und was bedeutet das für uns? Vielleicht habe ich gedacht, sind manchmal unsere Predigten und die Sprache der Kirche auch zu soft und zu seicht, sodass kaum noch hingehört wird, es kaum noch ernst genommen wird. Dass uns gar nicht mehr bewusst ist, was auf dem Spiel steht. Dass wir uns damit abfinden und begnügen, wenn die EKD-Synode die Klimaaktivisten einlädt und ein Tempolimit für Kirchenbedienstete beschließt. Das kann doch nicht alles sein. Und was ist denn wohl, wenn Glaube, Liebe und Hoffnung sterben? Denken die Menschen, Gaccio goat on dem? Darauf können wir gut verzichten? Können wir nicht. Wie wollen wir sonst leben und erst recht sterben? Und wollen wir die Krisen ohne Gott und ohne Vergebung, die Jesus uns schenkt, überstehen und aushalten? Ich weiß und kenne das auch von unseren Kindern, dauerhaft kann man keine Standpauke ertragen und aushalten. Man kann auch nicht fortwährend Greta Thunberg anhören. Und Predigt, die nur Gesetz und kein Evangelium ist, auch nicht. Aber manchmal brauchen wir Klartext, um aufzuwachen. Und so eine Lektion wird nun der Gemeinde in Sardes erteilt. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Nun wäre sie wirklich tot, dann bräuchte Johannes ihr ja auch keinen Brief mehr zu schreiben. Aber da ist noch ein Fünkchen Hoffnung. Das Feuer des Glaubens und der Liebe ist so gut wie erloschen. Wenn man das aber jetzt auf sich beruhen lässt, dann ist es bald gänzlich aus. Wir hatten gestern Abend unseren Kamin an, haben uns nicht viel um dieses Feuer geschert und irgendwann sagte meine Frau, uns führe es auch bald gut. Nein, sie sagte, das ist gut. Und wenn ich da noch ein bisschen gewartet hätte, dann wäre es wirklich so gewesen. Dann wäre nur noch Asche da gewesen. Aber da bin ich hingegangen und habe da reingeblasen in dem, was eigentlich gar nicht mehr da war. Und siehe da, es fing wieder Feuer. Es wurde lebendig und hat noch herrlich gebrannt. Wir berufen uns ja in unserem Glauben und in unseren Gemeinden gerne auf das Prophetenwort von Jesaja, wo er sagt, Gott wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Aber liebe Gemeinde, das meint doch nicht, dass der glimmende Docht auf ewig ein glimmender Docht bleiben soll, sondern doch nur so viel, es besteht die Chance, dass dieser Docht wieder zu leuchten und zu brennen beginnt. Wann? Wenn der Geist Gottes in diesen Docht hineinfährt, dann fängt das Licht an zu leuchten. Das ist ein Weckruf. Werdet wach. Kehrt um. Und Christoph Kosti hat uns vorhin zu Beginn schon diese Bedeutung erläutert, dass das letztlich mit Buße gemeint ist. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit, haben wir gerade zusammen gesungen. Wie können wir da noch im Finstern tappen? Nun seid auch das, was ihr seid, Kinder des Lichtes. Das Grundproblem ist, damals wie heute würde ich sagen, die Gemeinde, gilt auch für uns, trägt den Namen Jesu Christi. Sie nennt sich eine Gemeinschaft, die zu Christus gehört, aber die Praxis entspricht dem nicht. Der Name und das Wesen, der Glaube und die Liebe, der Sonntag und der Alltag, die fallen völlig auseinander. Nicht nur ein Thema in Sardes, sondern in jeder Gemeinde. Ich würde sagen, ein Dauerkonflikt des Christseins. Langläufig und oft gehört, mit den Worten kommentiert, und das will Christenwesen. Wie kommen wir aus diesem Konflikt heraus? Gottes Wort sagt, und so taucht es hier auch in der Botschaft an Sardes auf, kehrt um. Und das ist wörtlich zu nehmen. Wer umkehrt auf einem bestimmten Weg, der geht ja dahin zurück, von wo er gekommen ist. Wir hatten uns im Sommer in Urlaub auf einer Wanderung völlig verfranst, wussten nicht mehr, wie es weiterging, kannten uns natürlich nicht aus. Und da war auch niemand, den man fragen konnte, wo sind wir hier bloß? Als wir absolut nicht mehr weiter wussten, da haben wir gesagt, lass uns umkehren. Dass wir wieder an den sicheren Ausgangspunkt kommen, wo wir uns auskennen und von wo wir gestartet sind. Und wenn wir in unserem Glauben und geistlichem Leben nicht weiter wissen, dann gilt das Gleiche, dann tun wir gut daran, zurückzukehren, wo Gott mit uns angefangen hat. Ich glaube, dazu ist dieser Tag heute, der Buß- und Bettag, ein besonderer Tag, mitten in einer Woche auch angetan. Dass man einmal innehält und nachdenkt, wo hat mich denn Gottes Botschaft erreicht? Wo habe ich den Impuls zum Glauben und zur Mitarbeit in der Gemeinde bekommen? Wie war das, als ich entdeckt habe, Gott ist so unendlich groß und trotzdem liebt er ausgerechnet mich, der ich nicht mehr als ein Staubkorn auf dieser Erde bin? Wann und wie war das, als er mir Kraft gegeben hat, die über alles Menschenmögliche und Denkbare hinausging? Als er wider Erwarten mein Gebet erhört hat und ich seine Stimme gehört habe, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lass uns immer wieder dahin zurückkehren und daran denken, wo und wie Gott mit uns angefangen hat. Erinnert euch, sagt Johannes, und denkt an die gute Nachricht, die ihr gehört habt. Die Umkehr zu den Sternstunden mit Gott ist wie ein Energy Drink, der dich stark macht für den Alltag. Ja, Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Und seitdem braucht niemand von uns mehr, wer weiß was zu unternehmen, um einen großen Namen in dieser Welt zu haben. Wenn der Name im Buch des Lebens steht, dann wird er auf ewig bleiben. Am vergangenen Mittwoch, heute vor einer Woche, war ich bei der Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht der Stadt Leer am 9. November. Jedes Jahr wird diese Gedenkveranstaltung abgehalten. Da haben Schüler und Schülerinnen über 300 Namen verlesen. Über 300 Namen von Menschen zwischen 7 und 84 Jahren, die nichts galten, die keinen Namen mehr hatten, sondern denen man eine Nummer eintätowiert hatte. Menschen, die nichts galten, weil sie Juden waren. Die Verlesung dieser 300 Namen hat wohl 40 Minuten gedauert. Und wir standen da im Regen und es war ungemütlich, kaum auszuhalten. Und trotzdem dachte ich, alle in dieser Welt, die alles daran gesetzt haben, sich einen großen Namen zu machen, von denen ist doch gar nicht mehr die Rede. Die sind vergessen. Und stattdessen stehen wir jetzt hier und hören die Namen von verfolgten, gequälten und lebensunwürdig erachteten Menschen. Wenn die das wüssten, was würden die denken? Dass ihre Namen bis heute nicht vergessen sind und zu Gehör kommen. Und so ist es, wenn mein Name im Buch des Lebens steht. Jesus sagt, ich will den Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern vor meinem Vater und vor seinen Engeln werde ich offen bekennen, dass du zu mir gehörst. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Für alle Zeiten stehst du im Buch des Lebens, auf ewig unvergessen. Was für ein Privileg. Amen.